Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Wieder einmal danke, dass ihr heute wieder reinhört in den Mr. Futsal-Podcast zu einer 2x20-Netto-Folge mit mir am Mikrofon, Futsal-Economist Daniel Weimer und unserem Futsal-Enthusiasten-Philosophen Sebastian Rauch. Hi, Sebastian.
Ja, hi, Daniel, lieber Futsal-Economist.
Ja. Ja, ich habe Christian schon richtig vermisst, dass es dem Futsal-Enthusiasten.
Und wir haben ihn rhetorisch eingebaut.
Einmal Hit. Sebastian, Futsal geht ja immer noch nicht weiter, sieht ja auch schlecht aus. Der Westfälische Verband hat ja heute verkündet, also wir haben heute Freitag für alle Zuhörer, Freitag 17 Uhr, der Westfälische Verband hat verkündet, vor April geht es nicht weiter.
Ja. War jetzt nicht überraschend, würde ich sagen. Ich selbst komme ja aus dem Westfälischen Verband. Da ist aktuell auch Stillstand, was in Sachen Futsal überhaupt irgendwie denkbar ist. Und es war eigentlich klar. Wenn man mit den Kommunen spricht, mit den Gesundheitsämtern, wie auch wenn man einfach die Politik verfolgt, sollte man sich mit dieser Realität jetzt spätestens konfrontiert sehen, dass es echt eng wird am Ende des Tages.
Da stimme ich dir zu. Es gab jetzt nicht viele, die noch an eine andere Lösung geglaubt haben. Trotzdem fand ich die Meldung als, okay, jetzt kommt es so, wie wir es uns schon alle gedacht haben, ist dann nochmal der nächste Schritt, die Realisierung einfach.
Ja, genau. Wir hatten ja schon im August letzten Jahres über solche Themen gesprochen. Ja, interessant, wenn man so Prognosen abgibt und wir versuchen ja auch immer echt das heftig zu durchdenken, was wir hier sagen, auch wenn es manchmal relativ spontan ist. Aber wir reflektieren das ja auch. Und ja, also deswegen, ja, jetzt geht es darum, mit der Situation umzugehen und zu gucken, was kann man daraus nehmen. Ne?
Genau. Wir lenken jetzt mal alle Futsal-Enthusiasten hier in Deutschland ab mit Nicht-Corona-Talk. Und da will ich anfangen mit den News. Und allgemeine News, die UEFA Champions League-Auslosung für die nächste Runde der besten 16 ist ja raus. Und ja, wir hätten in Form von Hohenstein, wir als der deutsche Futsal hätten, wenn wir gewonnen hätten, hätten wir nach Ukra gemusst. Vielleicht ist es in der Corona-Pandemie besser, dass man nicht nach Ukra muss, oder?
Ja, geil. Aber wie du schon sagst, wir sind Hohenstein gewesen. Leider. Nur, ja. Leider sind wir nicht mehr Hohenstein, wir sind nicht mehr international. Ukra ist schon eine ordentliche Hausnummer, vor allem vom Reisestress. Aber ja, auch das hätte Hohenstein sicherlich bewerkstelligen können auf UEFA-Ebene. Ist eigentlich ganz cool, ne? Wenn das möglich gewesen wäre, so ist es nicht so, dürfen andere jetzt aktuell reisen unter den Bedingungen. Und dennoch auch hier nochmal Respekt an Hohenstein für das, was sie auch diese Saison trotz der Bedingungen auch auf der UEFA-Ebene abgeliefert haben. Ne?
Absolut, da hätte niemand mehr erwartet. Das ist absolut im Soll, gut gemacht. Dank für den deutschen Futsal nochmal von uns an nach HOT 05. Ich habe ja in den besten 16 sind tatsächlich alle Verbände mit zwei Startern, haben auch seine zwei Starter durchgebracht. Das wäre Kasachstan, Spanien, Portugal, Russland, haben alle zwei Vertretungen durchgebracht.
Ja, und der französische Vertreter aus Paris.
Ja, richtig, der Access.
Ein Top-Club aus Italien rausgeworfen. War knapp. Also ich glaube, es war 6-Meter-Schießen. Aber Ricardinho und Co. haben es gerockt. Die sind jetzt in den Top 16 und es wird echt interessant. Beim letzten Mal haben wir schon gesagt, ob man so schnell mit Geld Erfolg kaufen kann. Und das wäre auch ein wunderbarer Präzedenzfall für eine Prognose für den deutschen Futsal, wenn da so ein Geldgeber käme. Mhm. Das kann ganz schnell in die Top 16. Jetzt wird es interessant, wie weit kommen sie noch? Geht es in die Top 4? Das wäre jetzt spannend. Mit so einem Kaliber wie Ricardinho, der ja kein Auslaufmodell ist, bitte. Der hat vor zwei Jahren, noch bevor Corona war, hat er alles weggehauen. Und das das kann ordentlich noch was werden. Ne?
Also, wir sind Auslaufmodelle.
Aktive. Ja, wir sind keine Ricardinhos.
Podcast-Newcomer, aber aktive Spieler, Auslaufmodelle. Ne? Aber es ist auch schade, dass es gegen Barca geht. Natürlich gleich gegen den Stärksten mit Inter Movistar und vielleicht noch Kairat oder Benfica. Wäre es jetzt schöner gewesen, nochmal vielleicht das gegen einen rumänischen Vertreter, der ist tatsächlich dabei, United Galati. Ich sage jetzt auch noch nicht so viel. Dobrovec, gut, kennt man im Futsal auch. Und den ungarischen Vertreter kann ich auch nicht mal aussprechen. Beret Dujufalu? Keine Ahnung.
So, Falu passt.
Falu. So, also wären natürlich andere Kandidaten gewesen. Aber jetzt hat man schon dieses Spiel echt, wo knallhart sagt, so kann man das auf Top-Niveau schaffen? Bin ich auch total gespannt.
Ja, mit Barcelona hast du halt den Top-Favoriten in dem Kreis. Dann sind die osteuropäischen Vertreter natürlich auch da gesehen. Ich bin echt gespannt, wie sich Paris jetzt in diesem Verhältnis da beweist. Ich prognostiziere gegebenenfalls ein Ausscheiden, weil ein Ricardinho alleine wird es vielleicht, oder auch mit der Struktur, die man hat, es wäre eine Überraschung. Es wäre eine absolute Überraschung als Neuling. Dann würde auch mein Glauben an sportliche Entwicklung ein bisschen verkleinert werden, wenn nämlich auf einmal Geld investieren, auf einmal Barcelona schlägt. Deswegen, ich glaube nicht.
Ja, also da sind wir gespannt. Wir haben dann noch so ein paar News wieder aus Amerika. Da geht ja auch immer viel, weil auch Keith Tozer viel macht in Amerika. Und Futsal Focus da wieder einen Beitrag hatte über den US, so eine Art Jugendsportverband, Jugendfußballverband, also US Youth Soccer nennen die sich, und das ist der größte US-amerikanische oder größte Jugendsportorganisation mit 3 Millionen Spielern. Und dort wurde auch wieder in dem Strukturplan und die Entwicklung von Futsal positiv hervorgehoben. Und auch dort propagiert. Ist natürlich schon eine Entwicklung, dass er auch wieder auf der Ebene wieder nach England, eigentlich eher der Schuss nach unten, jetzt wieder Schüsse nach oben kommen in verschiedenen Verbänden, die Signale eher pro Futsal gehen. Ne?
Ja, man muss das auch mal im Verhältnis zu Deutschland, du hast das jetzt schon zu England gesetzt, aber zu Deutschland, 3 Millionen Mitglieder in so einem Jugendverband, das ist eine ganz große Menge, auch in den USA von der Gesamtbevölkerung. Das wäre bei uns natürlich ein bisschen weniger, ne, weil wir auch weniger Bevölkerung haben und auch der Verbandssport bei uns nochmal anders strukturiert ist. Aber das ist tatsächlich ein tolles Signal, da über den Atlantik von dort zu erhalten. Und das ist vergleichbar jetzt für mich. Ich würde mich echt freuen, wenn zum Beispiel solche, oder besser gesagt, zu erwarten wäre sowas in Deutschland, dass das Jugendsport so betrifft, wenn der Sport vielleicht olympisch wird. Ich glaube, dann würde man solche Züge hier sehen können. Die Frage ist halt, kann der DFB sowas implementieren im Jugendbereich? Das ist dort eine andere Verbandsstruktur. Die sind da nicht abhängig von so einer festen, die sind progressiver, um es vielleicht zu sagen, um das mal im Verhältnis zu
setzen. Oder können progressiver sein.
Ja, können progressiver sein, genau. Können heißt aber auch dann meistens wollen in der Hinsicht. aber ja, dieses Verhältnis, ich finde es interessant und das ist eine News wert einfach, weil in den USA auch schon seit 5 bis 10 Jahren die Thematik Futsal da ist. Und das im Verhältnis zur Entwicklung in Deutschland zu sehen, dann sieht man in den USA, sieht man die Kurve deutlich besser steigen, wollen wir es mal so sagen.
Ist auch schön, dass die US-Amerikaner wegkommen von ihrem Indoor-Soccer. Wer das schon mal gesehen hat, dieses Eishockey-Feld mit anderen, ich weiß gar nicht, ob die mit dem Futsalball wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich kenne den Ball gar nicht, mit dem die da spielen, in diesem Indoor-Soccer, der aber recht groß ist und populär sogar. Aber mit diesen runden Banden, das sieht dann immer schon sehr, sehr, für den geschulten Futsalspieler sieht das schon sehr, sehr skurril aus.
Ja, war's doch geil. Die haben da irgendwie angepasst, also du hast ja gesagt, wie Eishockey-mäßig. Die passen das an. Es bringt ja auch darüber so eine, ich sag mal, Identität mit dem Sport, ne? Also Indoor-Soccer, aber Futsal kann jetzt darauf aufgebaut weiter überhaupt etabliert werden. Also diese Indoor-Soccer-Geschichte aus den USA, die sind halt in der Hinsicht in der Art progressiv, weil sie da die Vielfalt haben und Markt auch entwickeln dafür, ne? So, und ja, wir müssen schauen, dass wir aus dem traditionellen Hallenfußball irgendwie in den Futsal überkommen. Früher haben wir diese Frage vorgestellt, jetzt haben wir den traditionellen Hallenfußball schon gewissermaßen weniger als Konkurrenzprodukt vielleicht. Es hatte sein Hoch Ende der 90er. Ja, und das ist ungefähr das Phänomen aus diesem Indoor-Soccer, was dort in Amerika war, in den Futsal zu kommen. Und wir mussten aus dem traditionellen Hallenfußball irgendwie das Verständnis, die Kultur für den Futsal entwickeln, ne?
Absolut. Ich kann nur noch mal an Günter Netzer erinnern, der meinte, also irgendwas liegt hier falsch an dem Spiel. Entweder es sind zu viele Spieler auf dem Feld oder das Spielfeld muss größer sein. Die hatten ja damals in diesem Spiel 1976 gegen Wuppertaler SV in der Halle tatsächlich fünf Feldspieler. Also Günter Netzer hat das ganz schnell erkannt, das stimmt hier was nicht.
Ja, das ist ein Futsalgott eigentlich, ne?
Ja,
Also der wusste sofort,
stimmt.
ein Mann muss runter. Wir haben nur ein Handballspielfeld und er hatte auch, es waren auch Handballtore, ne? Das muss man auch sagen. Die haben Handball, also Futsal gespielt, aber nach Spielfeld mit zu vielen Spielern, das hat er gemerkt. Und der Baller ist auch geholpert, das ist unfassbar. Also Parkettboden und Rasenfußball ist einfach, ja, da, also man sieht da, er hatte schon eigentlich erkannt, wo die Reise hingehen soll.
Also lieber Günter Netzer, wenn du diesen Podcast hörst, dann bitte in den Futsal wechseln. Bitte komm.
Vielleicht besser als Kevin Großkreuz, den wir uns beim letzten Mal da
Ja,
vorgestellt
stimmt.
haben.
Jetzt ist er ja doch nach Bösinghoven oder?
Ja, boah, ich habe jetzt nicht weiter verfolgt.
Er hat jetzt einen Club. Er hat jetzt einen Club. Ich glaube,
Ja.
in seiner Heimat hat er jetzt einen Club gefunden.
Also,
Nicht im Futsal.
ich fände Günter Netzer spektakulärer irgendwie. Nicht auf dem Spielfeld, aber irgendwie beim Futsal irgendwo et zu etablieren. Ja,
Ja, kann er sich auch mal öfter selber einwechseln.
ja, damals in Köln, ne?
Ja.
Pokalfinale, Bums und haut die Dinger
Aber
rein.
er kann dafür auch wieder schneller ausgewechselt
Ja,
werden.
genau, fliegende
Was
Wechsel.
fliegende Wechsel.
Ja, geil.
Erinnert einen schon so ein bisschen an das Verhältnis von ba in Bayern beim Länderpokal mit der Selbsteinwechslung immer von Lukas Krul. Das war ja,
Ja,
ist ja ungefähr ähnlich, ne?
Lukas Krul ist der Günter Netzer des deutschen Futsals.
Freut er sich bestimmt jetzt, wenn er das hört.
Ja,
Ja.
ja.
Ja, und dann haben wir noch eine News, die uns betrifft, Sebastian. Das können wir jetzt
Oh.
der Community erzählen, dass wir heute Abend, heute Mittag, ja, den Anruf über meinen Sportpodcast erhalten haben. Und ich dachte, wir hätten zusammengenommen unsere Soundcloud-Hörer und YouTube und Spotify, immer um die 100 bis 200 Hörer je Podcast-Folge, also so im Durchschnitt, ja, also meistens um die 100 auch. Liebe Hörer, bitte hört mehr. Ich merke, wir merken auch an den Zahlen im Lockdown, weniger Pendelverkehr, ja, wenn auch weniger Podcast gehört, ist dann mal so. Und ja, und dann kam doch heute der interessante Anruf von meinem Sportpodcast.de und anscheinend habe ich ja keine Zugriffsdaten gehabt bisher auf die Daten und anscheinend haben wir über diesen Podcast ganz viele allgemeine Hörer im Futsal, teilweise bis zu 2.000, 3.000 pro Folge. Das hat mich so ein bisschen umgehauen.
Ja, ey, das ist eine Potenz. Wir sind erst von 100 bis 200 oder so ausgegangen. Wir haben auf einmal 10-mal so viele. Das ist doch Wahnsinn. Also, aber das ist natürlich erfreulich, ne? Also, das heißt, der Podcast wird gehört und wir hoffen natürlich auch über solche Zahlen dann auch eine Bestätigung zu kriegen, dass wir hier weiter, sei es kritisch, aber genauso kreativ und auch reproduktiv sind, dass wir einfach auch Aktualität an den Tag legen. Und ja, irgendwie diese Futsal-Welt im deutschsprachigen Raum irgendwie wiedergeben können. So, damit jemand, der, und sei es in Österreich ist oder in Flensburg, sich irgendwie auch über uns verbunden fühlen kann mit dieser Leidenschaft des Sports Futsal, ne?
Ja, also wenn das so wirkt, dass wir wirklich auch andere Leute erreichen, die jetzt nicht über die normalen Kanäle, über also Spotify und alle anderen Kanäle, auf denen wir sind, werden ja zugegriffen von wirklich Leuten, die sich über Futsal interessieren und den Kanal bewusst suchen. Und mein Sportpodcast.de, diese hohen Zahlen kommen ja von wahrscheinlich nicht sehr Futsal interessierten grundsätzlich, aber die sich für das Thema manchmal vielleicht interessieren, was wir dort an bieten.
Hallo.
Also das ist schon ganz toll, wenn das so ist, dann erreichen wir Leute, die außerhalb des Futsals sind, eventuell.
Genau. Das heißt, ja, also du machst hier schon den Analytiker direkt so. Wie kann man das einordnen? Finde ich gut. Ja, das heißt, wir können über den Tellerrand kommen. Das ist ja interessant. Also das ist ja auch die frohe Botschaft in der Hinsicht für uns. Wir sind jetzt nicht nur auf die kleine vielleicht Gruppe, die sich ganz intensiv für die Themen interessiert, sondern auch einfach die reinschnuppern, ein bisschen hängen zu bleiben. Und das meine ich. Also geografisch gesehen, wie auch ich sag, vom Geschmack vielleicht auch oder von dem Interesse her, können wir ja quantitativ auch ja sagen, wir greifen weiter, als wir dachten.
Ja, ich meine, wir machen das ja wirklich hier aus reiner intrinsischer Motivation und Liebe für den Sport. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man dann hört, dass man auf einmal doch mehr Leute erreicht mit seinem Content, das macht einen dann noch ein bisschen glücklicher, oder?
Ja, und es ist eine, wie soll man das muss man ganz ehrlich sagen, wir sind Menschen und es ist erfreulich, weil wir lieben diesen Sport, machen das, wie du schon sagst, wir kriegen keine Knete, wir setzen uns wenn die wüssten, wie unser WhatsApp-Chat aussieht. Wir sind über Gott und die Welt und vor allem am Ende immer wieder im Fokus der Futsal natürlich, am Sprechen, am Diskutieren, am Informieren, am Perspektiven austauschen und nutzen das dann natürlich hier für unseren Content. Und das ist zeitintensiv, aber es ist schlussendlich ganz intrinsisch motiviert. Wir haben einfach Bock, verlangen nichts dafür, außer dass wir uns irgendwie diesen Sport zu verpflichtet fühlen und irgendwie helfen wollen, dass es tatsächlich weitergeht und auch wächst. Ne?
Absolut. Das ist irgendwie. Ja, wollen wir wenigstens unsere Unkosten rein. Wenn jetzt ein Sponsorangebot kommt und im Podcast, und liebe Hörer, wenn ihr uns dann hört, dass wir vielleicht Sachen ankündigen, dann haben wir wenigstens endlich geschafft, unsere Unkosten reinzuholen, die wir hier mit Plattformkosten, Mikrofonkosten haben. Genau. Das ist ja bisher alles von uns selber finanziert worden.
Ja, die mittlerweile teuren Mikros, die wir uns angelegt haben. Ich hoffe, die Soundqualität ist ausreichend.
So, dann nach unseren Updates würde ich sagen, gehen wir oder hast du noch News?
Nee, aber ich würde heute vielleicht mit einem Thema starten.
Ja, okay, ja, dann pass auf, dann mache ich jetzt die Hupe und starte den Countdown und dann geht das hier eigentlich gleich los. So, ja, dann starte mal.
Ja, Countdown ist das richtige Wort und du kennst ja den Song The Final Countdown. Final Countdown. Ich glaube, wenn wir jetzt so Informationen haben wie aus Westfalen, also vor April geht gar nichts im Fußball und auch damit verbunden, also wir müssen ja im Futsal auch mal so weit denken, dass wir nach dem Fußball dran sind. Wir sind keine Freiluftsportart. Und damit verbunden ist es vielleicht aktuell so der Final Countdown, überhaupt Überlegungen zu starten, können wir diese Saison irgendwie sportlich überhaupt wertbar zu Ende bringen, vor allem im Gedanken auf die Bundesliga-Qualifikation, die da dran hängt. Und jetzt gab es ja Informationen und die hat uns ja auch interessiert, dass der Hamburger Fußballverband ankündigt, abzubrechen und zu annullieren. Es wäre für mich hier mal zu besprechen, was hat das für Auswirkungen im gesamten Verbandswesen, wenn ein Landesverband wie der Hamburger Fußballverband sagt, hey, Spielbetrieb, wir brechen ab, 2020, 2021 ist nicht wertbar, können wir nichts draus machen. Wenn die das tatsächlich machen, was sie jetzt angekündigt haben, und die kündigen ja erstmal nur den Fußball an, hat das eine Auswirkung auf den Futsal? Und was für eine, gibt es da vielleicht eine Kettenreaktion, die wir dadurch erwarten können? Was hat das für eine Auswirkung auf die Futsal-Saison 2020, 2021, wenn einer anfängt, mitten in der Saison zu sagen, ich breche ab und annulliere? Hessen hat es ja im Voraus gemacht, das hat keinen Einfluss gehabt. Also wir haben gesagt, okay, das ist schon mal ein Präzedenzfall, aber wenn es einer mittendrin macht, weil dann ist der Glaube verloren, was hat das für Auswirkungen? Und das würde ich dich mal gerne fragen, aus deiner Sicht, und dann lass uns quatschen darüber.
Alles bricht zusammen. So, ich fühle mich so ein bisschen an Deep Impact, an den Film oder an Armageddon. Das wäre natürlich Armageddon, wenn der große Block kommt, dass dann der große Stein, der den Futsal da schlägt. Naja, fangen wir mal bei der grundsätzlichen Differenzierung an, was ich gelesen habe, ist zum Beispiel erstens, warum kann der Hamburger Verband abbrechen? Zum Beispiel, aber ich weiß jetzt nur aus dem Westen, weiß nicht genau, wie es im Nordosten, im Süden ist. Der Unterschied liegt wohl darin, dass im Westen ganz klar gesagt wurde, dass 50% der Spiele gemacht werden müssen und es keine Paragraphenmöglichkeit gibt, keine rechtliche in den Spielordnungen und Durchführungsbestimmungen, die einen Abbruch zulassen. In Hamburg jedoch hat man anscheinend so eine Lücke bewusst, unbewusst, das weiß ich auch nicht, gelassen. Deshalb ist der Abbruch überhaupt möglich in Hamburg. Bei uns ist der Abbruch überhaupt noch nicht möglich, weil bisher noch weiterhin 50% der Spiele, also mit wahrscheinlich eine Hinrunde, noch möglich sind. Im Westen jetzt. In anderen Verbänden weiß ich nicht. Deshalb, das ist das, was ich erstmal gelesen habe, warum der Hamburger Verband etwas anders agieren kann, weil es da Unterschiede gibt in den konkreten Bestimmungen. So, und jetzt gehen wir dahin, was es trotzdem, auch wenn es bei anderen Verbänden anders aussieht rechtlich, diese Signalwirkung, das ist ja wahrscheinlich das, was du auch meinst, was du angesprochen hast. was ist das Signal dieses Hamburger Verbands auf die anderen Verbände? Also wie funktioniert letztendlich ein föderales Sportsystem mit dem DFB an der Spitze, Regionalverbände und Landesverbände? Und wie ist wer von wem abhängig? Oder?
Ja, genau. Also wir dürfen das nicht losgelöst sehen. Natürlich, du hast es gerade gesagt, juristisch gesehen haben die sich losgelöst aus einer auf einer Ebene, aus diesem verbandsstrukturellen Föderalismus. Jetzt ist aber für mich die Frage, weil, ja natürlich, diese Aussage hat direkt Unsicherheit in den Raum geworfen. Es haben sich sofort andere Landesverbände gemeldet, in Form Manfred Schieders beispielsweise wurde zitiert, dass man das nicht machen könnte, wie du gerade schon sagtest, weil man ja mindestens 50%, ne, und so weiter. Das sind andere, wir könnten das juristisch nicht. Aber das nennt man politisch korrekte Antwort geben, indem man ein Argument holt, was noch stichhaltig ist zu diesem Zeitpunkt, und damit sozusagen sich aus dieser Verbindlichkeit erstmal löst. Aber jetzt ist die Frage, wenn Hamburg den Fußball abbricht und annulliert, dann folgt dort relativ sicher auch der Futsal. Also das sollte uns klar sein. Wenn der Freiluftfußball endet und annulliert, dann ist der Futsal erstmal dort auch Geschichte. Dann müssen wir sehen, dann ist das der Landesverband, der sich wiederum mit in einem Regionalverband bewegt. In Hamburg wäre es also Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, die unter dem norddeutschen Verband laufen. Jetzt könnte man sagen, wenn der Futsal dort abbricht, dann haben wir erstmal da die komplette Auf- und Abstiegsregelung durcheinander gebracht. Da haben wir nämlich eine Juristerei auf einmal, die dann auch angreifbar macht, wenn die anderen das jetzt anders machen. Das heißt, ist so wie die Erfahrung bisher es ausgedrückt hat und das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, jetzt vor allem während Corona, wir haben Kettenreaktionen erlebt. Und deswegen ist die These da. Wenn Hamburg den Fußball abbricht und der Futsal folgt, dann könnte es sein, dass daraufhin Niedersachsen folgt, Bremen, Schleswig-Holstein und dann muss auch der norddeutsche Regionalverband reagieren, weil dann die Regionalliga, die in Verbindung steht mit den Landesverbänden oder Landesligen, genauso reagieren müsste.
Diesen Wasserfall oder Kaskadeneffekt, den haben wir eigentlich auch sehr gut in der ersten Pandemie gesehen. Im Grunde hat jeder Verband ein Entscheidungsproblem innerhalb dieses Föderalismus. Also wie entscheide ich mich und wer entscheidet sich zuerst und wie finden wir einen Kompromiss? Es ist dann für alle anderen viel einfacher, sich einem Vorläufer, einem First Mover anzuschließen, um eben auch zu sagen, gut, es wurde hier die Bewegung gemacht. Eigentlich waren wir alle dafür, aber keiner wollte es aussprechen. Jetzt macht es Hamburg und alle anderen folgen und in so einem Verband und in so einem Konstrukt, das betrifft ja auch die Politik, in der Corona-Politik, man pinkelt sich umgangssprachlich nur ungern gegenseitig ans Bein, denn es ist immer, die eine Hand wäscht die andere. Das heißt also jetzt der Schleswig-Holstein oder der Niedersächsische Fußballverband wird sich viel eher tendenziell dem Hamburger Verband anschließen, als dagegen zu schießen, weil es wieder in anderen Diskussionen, generell was auch immer die Thematik ist, dann wieder anders sein kann. Und man möchte aber nach außen ja als föderales System trotzdem als eine Einheit wirken. Es macht ja auch wirklich inhaltlich Sinn, dass man nicht ein zersplitterter Verband ist, sondern ein einheitlicher Verband mit einheitlichen Visionen und Rechtsprechungen und auch Auffassung von Spielbetrieb. Und da bin ich ganz bei dir. Ich sehe auch die Gefahr, dass es dann diesen Kaskadeneffekt wieder gibt, wie auch eben schon im Frühjahr. Ja, und das ist natürlich dann gefährlich.
Ja, und dieser Kaskadeneffekt, den du nennst, den verbinden wir in der Soziologie auch ganz stark mit der Tatabhängigkeit. Wenn einer was macht und die Abhängigkeit besteht, kann man durch die Tat teilweise Dinge nicht mehr rückgängig machen. Das sehen wir auch gerade in der Politik in Corona. Die Politiker haben sich tatabhängig gemacht. Sie können Dinge nicht mehr rückgängig machen teilweise. Und dieser Effekt ist ein teilweise auch in mathematischen Kontexten exponentielle Tatabhängigkeit. Aus ein entstehen zwei und jetzt haben wir gerade durchdacht, welche Mechanismen entstehen. Also ich wollte das mal weiterführen jetzt mit den Mechanismen. Der Norddeutsche Regionalverband, der reagiert dann so, dass er halt auch seine Regionalliga dann absagen müsste oder annullieren müsste. Das hätte wieder Rückwirkungen auf die Bundesliga-Qualifikation, sportlicher Qualifikation. Und es müssten also, weil wenn du jetzt diesen Effekt, Kaskadeneffekt einbringst, auch die anderen Regionalverbände reagieren. Das heißt, der FLVW kann gerade sagen, ja, wir brauchen landesverbändlich, können wir das nicht machen. Aber es ist wie so eine Sanduhr. Von der Weite der Landesverbände wird es konkret in den Regionalverbänden und äußert sich dann über die anderen Regionalverbände wieder raus in die Landesverbände. Und dieser Effekt, ich hätte am liebsten jetzt eine Abbildung, um dieser Sanduhr da irgendwie oben die norddeutschen Landesverbände, in der Mitte die Regionalverbände, und dann geht es raus in die anderen Landesverbände. Und das ist der Effekt, den wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und das heißt, im föderalistischen System und die damit verbundenen Regionalverbände und diese oder der diesen inneliegenden Landesverbänden entsprechend, um damit föderalistischen Einklang, der ist notwendig, da brauchen Verbände ihre feste Struktur für. Wir brauchen ihren roten Faden und das sind halt lineare Systeme. Da gibt es keine systemrelevanten Abweichungen, die darf es nicht geben, da sonst vor allem juristisch alles angreifbar wird. Mhm. Und deswegen ist dieser Effekt häufig eine Notwendigkeit und wird aber verdrängt. Er wird verdrängt erstmal, dann heißt es erstmal politisch korrekt, machen wir nicht. Aber irgendwann ist diese Linie so weit an einen Rang gerückt, dass man nicht mehr anders kann. Und dann findet man Wege, um es zu machen, weil Präzedenzfälle da sind. Und das ist das Ding. Der Präzedenzfall ist das juristische Hauptargument. Einer hat es gemacht, es hat Kettenreaktionen gegeben und dann kannst du nicht mehr ändern und dann hast du das Argument dafür. Aktuell sind keine Argumente da. Es muss diese Sanduhr, Kaskadeneffekt,
Tatabhängigkeit. Es ist ja auch das Grundproblem bei dieser Thematik ist ja, dass der Futsal weiterhin in fast allen Regionalverbänden außer im Westen, wir haben eine eigene Futsalordnung, an die Fußballordnung gekoppelt ist. Jetzt fällt das wieder dieser sehr langsamen und holprigen und auch nicht einheitlichen Entwicklung auf die Füße, ja, dass wir eben in manchen Verbänden noch diese starke Verbindung haben zwischen Fußball und Futsal, in anderen Verbänden da schon eine rechtliche Abkoppelung haben, eine organisationelle als auch rechtliche, was es also einfacher machen würde, im Westen zum Beispiel zu sagen, Fußball lassen wir ruhen, aber aufgrund der Bundesliga-Qualifikation, also der absehbaren Professionalisierung, gibt es hier für den Futsal eine andere, jedenfalls für die Regionalligen, eine andere Entscheidung. Das Problem, da bin ich jetzt auch nicht so sehr in der Verbandspolitik und auch Recht drin, aber das ist, glaube ich, nicht möglich in den Verbänden, wo es keine separate Futsalordnung gibt.
Exakt, das ist das Ding. Man kann nicht eine westdeutsche Futsalordnung auf andere Regionalverbände übertragen, wenn sie an der Fußballordnung gekoppelt sind. Und das heißt, wir haben wiederum keine Linearität, weil es heißt, wenn einer ausbricht und sie muss erzeugt werden, weil wir eine ordentliche Juristerei haben müssen, dann muss man jetzt zum Beispiel erstmal beobachten, was weiter passiert, welche Kettenreaktionen entstehen, die wir zum Beispiel gegebenenfalls prognostizieren können. Aber wie gesagt, das ist eine These. Wir werden es sehen, ob es so geschieht. Aber mit dem Hinweis aus Westfalen, im April geht es erst weiter, liefert das eher Fakten, die vielleicht dafür sprechen. Und jetzt haben wir, ich lasse dich sofort weiterreden, ich habe nämlich noch eine Idee, beziehungsweise, wobei jetzt habe ich sie gerade, ich lasse sie erstmal sprechen.
Also, was mich da in dieser ganzen Thematik wieder etwas verwundert hat, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Landes- und Regionalverbände es verschwitzt haben, ein Corona-Szenario vor der Saison aufzubauen und den Fall mit einzubauen, was ist, wenn die Saison zwischendurch abgebrochen werden muss. In diesem Fall wurde ja nie besprochen, in keinem Landesverband. Es war immer, irgendwie wurde davon ausgegangen, auch diese 50%-Regel, ja, es wurde nicht davon ausgegangen, dass es wieder zum Lockdown kommt und wir eben nicht spielen können. So. Jetzt wundert mich aber, dass der DFB jetzt wieder einen Jahresplan rausgegeben hat, also einen Rahmenspielplan, wo wieder ganz normal mit der Bundesliga einfach deterministisch angenommen wird, gut, im September startet die Futsal-Bundesliga. Warum hat man nicht jetzt diesen als Anlass genommen zu sagen, wir müssen jetzt schon verschiedene Rahmenpläne konstruieren und rausgeben, nämlich in Abhängigkeit, wir spielen nicht, wir können die Saison nicht zu Ende spielen oder ja, die Aufsteiger und die Bundesliga-Teilnehmer werden vielleicht in einer Runde im Juni, Juli, August ermittelt und dann startet die Bundesliga nämlich erst im November oder Dezember. Das fand ich jetzt etwas schade. Oder auch wieder ein sehr, sehr hoffnungsvolles Programm, aber das sehen wir alles nicht.
Ja, also lass uns das mal als progressiv und flexibel und konzeptionell qualitativ und auch, ja, Flexibilität ist da, glaube ich, das richtige Wort, einfach mehrere Pläne zu haben. Und ich kann mich erinnern an die Sitzung am 17. Dezember mit dem DFB. Das Ding, da wurde nicht einmal vom DFB über Corona geredet. Das ist so linear gedacht und so überhaupt. Und das, also entweder, ich habe einfach, weil ich selbst aus der Forschung zur Führung und so weiter stamme und da ganz viele, ja, ich sag mal, auch Forschung und Lehre betreibe. Ich frage mich, ist das entweder nur sind das die Verdrängungsmechanismen, die das Ganze irgendwie diese Unsicherheit überspielen soll? Weil es ist kein selbstbewusster Umgang mit dieser Instabilität. Ich empfehle Peter Kruse dafür zu lesen. Management von Instabilität, das sehe ich aktuell überhaupt nicht. Oder ist es einfach nur Inkompetenz,
Man
Kompensationskompetenz?
könnte auch nennen Risikomanagement, das würde man im Unternehmen dazu sagen.
Ja, genau, ne, beispielsweise. Ja, also es gibt viele, viele Theorien oder Aspekte, Modelle, die da irgendwie jetzt gerade greifen können, um es erklärbar zu machen, warum so sich verhalten wird. Aber es kann auch sein, dass jemand da nicht, dass man
Wie
das
siehst du das
sieht.
denn? Meinst du, dass diese Unterlassung von diesem Risikomanagement, nennen wir es mal, bewusst ist oder unbewusst? Weil es könnte ja auch sein, man will gar nicht, man will keine Alternativpläne,
Man will, du hast auch
man
damals
will
den,
scheitern.
den du willst den damals, den, beim letzten Podcast hast du auch den, die niemand hat vor, eine Mauer zu errichten,
Richtig, ja,
eingespielt.
richtig.
Das war ein Gefühl. Das war, ich weiß, nachdem haben wir das Gefühl gehabt, weil es war sehr vermarktend. Also, ich will nicht sagen, ich will nicht zwischen bewusst und unbewusst hier unterscheiden. Ich habe schon mal Habitus gesagt, aber es wäre jetzt auch zu viel, weil das ist was, das kann Habitus sein. Aber die Frage ist halt, wenn man in diesen Positionen ist, muss man davon ausgehen, dass diese Dinge, weil man dafür bezahlt wird und ausgebildet ist, und wenn man das verkauft, vermarktet, und so kam das rüber, wenn man jetzt diese Prozesse irgendwie herbeischaut, also, oder Fakten dafür kriegt, dass es so entstehen könnte, dann könnte man sagen, okay, das ist bewusst auch so gewollt, gegebenenfalls. Bewusst so durchdacht, und am Ende heißt es, ja, wir können zum 1.7. nicht starten, es liegt aber nicht am DFB. Es liegt an dem Verein, weil die können es te teilweise nicht, weil wir keinen Spielbetrieb haben, etc. pp. Das kann aber, da werden wir noch im April und Juni sicherlich noch ganz andere, April, Mai, ganz andere Gedanken kriegen, weil ich habe da noch ganz andere Ideen, was da passieren könnte, die würden hier den Rahmen sprengen. Weil das geht ganz in die Ebene auch, dass einzelne Vereine sich jetzt anders positionieren müssen. Aber lass uns noch mal einen Gedanken möchte ich hinzufügen. Was könnten jetzt die Regionalligen machen? Erstmal in den Austausch mit dem Verein gehen. Aber dann würde man so Präzedenzfälle wie Hamburg haben und jetzt hätten Vereine, weil es föderalistisch ist, die man befragt, Vereine, die ihre Eigennutzmaximierung jetzt auch sehen oder müssen. Ich will keine Beispiele nennen, aber Vereine, die jetzt aktuell vielleicht eher weiter weg sind von der Bundesliga-Qualifikation oder auch Vereine, die vielleicht gefährdet sehen, ich muss Fortuna Düsseldorf nennen, weil sie wären ohne die sportliche Qualifikation dieses Jahr sportlich nicht dafür qualifiziert, weil sie davor nicht, also überhaupt, es gibt keine Ebene, ökonomisch sicherlich, da möchte ich
Also
nicht drauf.
davor kannst du auch nichts ranziehen.
Ja, die Frage ist halt,
Du
wir
kannst
sind
ja
in der
nur jetzt
Juristen, wir
qualifizieren,
sind,
ja.
ja, du kannst nur jetzt qualifizieren, ansonsten, wenn du sportlich irgendwas qualifizierst und der Regionalverband muss entscheiden, muss er das föderalistisch, demokratisch und nachvollziehbar juristisch. Und das heißt, entweder eine Wertung rückwirkend über Jahre gucken, wie sieht die Platzierung aus, so wie man es auch im Ursprung immer macht, wenn man es, ne, es gibt da auch Präzedenzfälle für. Aber man müsste jetzt vor allem Vereine befragen, wie machen wir weiter? Und jetzt hast du dann Vereine, die sind eher weit weg davon und eine sind eher nah dran. Du hast komplett unterschiedliche Meinungen und jeder wird jetzt sich das so zurechtlegen, wie er will. Und die Verbände kommen in Handlungsdruck. Und das meine ich mit Verdrängung. Die verdrängen das, dass es am Ende Handlungsdruck gibt und das führt zu Überforderung, zu wenig Progression und das gefährdet am Ende das, was wir uns vorstellen. Eine gesunde Bundesliga, ein Staat und der DFB müsste eigentlich hier gegebenenfalls intervenieren, aber nicht irgendwie als hierarchische Autorität, sondern als unterstützende föderalistische Institution, die zum Beispiel Vorschläge liefert,
Er
wie
kann
man
ja nur
das macht.
koordinieren. Genau, er kann den Diskurs
Genau.
koordinieren, er kann den Diskurs aber nicht entscheiden. Den
Genau.
können nur die Regionalverbände entscheiden, wer nämlich letztendlich den Aufsteiger stellt. Auch für alle Zuhörer. Da ist wirklich schwer zu verstehen. Die Aufsteiger für die Futsal-Bundesliga können nur von den Regionalverbänden bestimmt werden.
Genau.
Sie können nicht vom DFB bestimmt werden.
Genau. Und das wurde offiziell am 17. Dezember ganz klar ausgedrückt. Der DFB bestimmt nicht die Bundesliga-Teilnehmer auf sportlicher Ebene. Der Regionalverband liefert auf sportlicher Ebene Vorschläge und dann guckt man sich mehr oder weniger im Verhältnis dazu die ökonomischen Voraussetzungen an, also der sogenannte Businessplan, der dann dazu erstellt wird. Und dann entscheidet der DFB, okay, der ist jetzt erster dort laut Regionalverband, Zahlen stimmen. Also sieht logisch aus. Wir haben ja, Zahlen gibt es ja nicht. Es gibt ja nur Logik anscheinend beim DFB in dem, das haben wir auch herausgehört. Also wer redet hier von 500.000? Das ist ja auch vielleicht gar nicht für alle möglich. Aber dann hast du halt diese Kette, du hast halt genau diese Verkettung. Du hast erst in erster Verpflichtung den Regionalverband, der den Vorschlag liefert, und der DFB prüft dann, ob es durchführbar ist mit den Vereinen. So, und der DFB wälzt also die aktuelle Problematik auf die Regionalverbände ab, wirkt in das, was ich jetzt und du auch mittlerweile, und wir haben unsere Fühler in vielen Regionen und waren auch beim Termin, wie gesagt, ich am 17. Dezember, genau wie Christian, dabei. Und das Gefühl ist, der DFB boxt sich fest auf diesen Termin. Und jetzt möchte ich einen Christian mit einbringen, der einen wunderbaren Vorschlag geliefert hat. Warum macht sich keiner Gedanken über eine Verschiebung in den Oktober, dass wir mehr Zeit haben, dass wir, weil Zeit ist hier nicht nur Geld.
Das meinte ich ja, das hätte ich ja vom Rahmenspielplan erwartet. Ja, das kann man ja gerade mit dem Rahmenspielplan, hätte man das dynamisch gestalten können, abhängig vom Ausgang, abhängig von Corona. Das hat man unterlassen, mal wieder einen sehr deterministischen, klar einlinearigen, also nur eine Option, ja, ist einfach nur eine Option, die hier gezogen wird. Das ist ein bisschen schade, dass man keine anderen Optionen gezogen hat. Aber lass mal jetzt, die 20 Minuten sind auch fast um. Was wäre denn jetzt Lösung? Gehen wir jetzt mal, also wenn wir zum April spielen können, wissen wir alle, wir schaffen es 50% zu spielen, dann wahrscheinlich nur eine Hinrunde, aber es wird sportlich, es wird okay sein. Ja, es wird wirklich okay sein. Kann man drüber streiten, über Details und Hin- und Rückspiel, aber wir haben alle ohne Zuschauer gespielt, da ist auch kein großer Heimeffekt zu erwarten gewesen. Aber gehen wir davon aus, wir können nicht spielen im April. Ja. Hamburg bricht ab, wir gehen davon aus, vom Szenario, alle brechen ab, es gibt diesen Kaskadeneffekt. Ja. Jetzt brauchen wir eine Lösung. Was könnte man tun, weil wir wollen die Futsal-Bundesliga, es ist wichtig, dass sie kommt, es ist wichtig, dass sie dieses Jahr kommt und nicht auf unbestimmte Zeit verschoben wird, sondern wenigstens, also die muss kommen. Jetzt,
in absehbarer Zeit.
Das in ist absehbarer das Zeit, Dezember, vielleicht auch noch Januar 2022, so, aber sie muss wirklich kommen, sonst ist das echt ein K.O.-Schlag. Ja, Lösung, Sebastian, hast du eine?
Ja, also was du jetzt heute schon genannt hast, was ich gerade eingebracht habe, was Christian, ich bringe den ja gerne hier mit ein, aber damit verbunden diese erstmal Ressourcenerweiterung.
Oh, schon dann rum, du hast noch die Halbzeit.
Ja, die Ressourcenerweiterung hinsichtlich der Zeit, eminent. Ich glaube, wir müssen gerade zeitlich denken, und das ist ein super Vorschlag zu sagen, hey, warum nicht das Ding ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr nach hinten legen, damit die Vereine entsprechend sich wirtschaftlich vorbereiten können, sich sportlich qualifizieren können, weil genau das ist ja gefährdet dadurch. Mhm. Und warum ist es gefährdet, unabhängig davon, ob wir im April starten oder nicht? Es wird Vereine geben, die haben Eigennutzmaximierungsaspekte, und da reicht, wie wir wissen aus der Erfahrung, und das sind Präzedenzfälle, die wir jetzt geliefert haben, mit einem positiven Corona-Test kannst du Spiele abbrechen. Und das kannst du gar nicht verhindern im Endeffekt, weil das wird sogar ungewollt wahrscheinlich mal passieren. Und wenn, und da haben wir auch schon Erfahrungen gemacht mit Sennestadt in dieser Saison, dass es fragwürdige Spielabsagen gibt, weil wir nicht nachvollziehen konnten, ob das jetzt Corona oder nicht Corona war. Also das könnte sich mehren. Also das, ich will auch nicht, dass das irgendwie jemanden direkt irgendwie in Verdacht bringen, aber ich will nicht, es könnte auf jeden Fall den Spielbetrieb nochmal gefährden, dass wir sogar die Hinrunde nicht schaffen. Deswegen eine Zeitverlängerung ist imminent. Ein Zusammensetzen der Regionalverbände mit dem Verein, um eine Lösung zu finden, ist imminent. Der DFB als föderalistisch helfende Institution, wie du schon gerade ausgedrückt hast, auch mit indem man halt, sei es im Vorschlagskontext, im Konzeptkontext Unterstützung gibt, ist imminent. Und wenn wir das haben, dann bin ich guter Dinge, dass das funktioniert. Sollte aber vielleicht eine Säule davon, ja gut, der DFB vielleicht sogar als letzte Säule, die vor allem Regionalverbände sind, wir haben wir gemerkt, sind da jetzt verantwortlich, sollten die Regionalverbände sich da nicht bewegen und sich da auf die darauf reagieren, dann ist Hamburg der Präzedenzfall, der uns da werden wir im April, Mai darüber sprechen. Ja, Hamburg hat's, also wir haben es im August letztes Jahres besprochen, Hamburg hat es dann gemacht, und dann haben wir auf einmal diesen Kaskadeneffekt, die Sanduhr-Effekt, was auch immer wir
es nennen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeiten schon besprochen, also verlegen, nach hinten schieben. Was hältst du von dem Vorschlag, man bricht die Saison ab, die Regionalliga-Saison, man bricht die ab, dass man erstmal aus diesem DFB-Fußballsystem rauskommt. Ja, Futsal ist abgebrochen. Aber gleichzeitig legt man fest, dass es sozusagen eine neue Spielrunde, eine Zusatzspielrunde gibt, eine Aufstiegsrunde. Und diese wird eben an zwei, wie viel Zeit eben bleibt realistisch, dann an 2, 3 Wochenenden in einer zentralen Halle stattfinden, wenn das Corona-neutral möglich ist oder überhaupt möglich ist. Wir gehen ja davon aus, wenn es überhaupt gespielt wird, geht das. Mhm. Und dann nimmt jeder seine Punkte mit und spielt nur noch gegen die Teams vor Ort, in einmal 20, wie auch immer, gegen die er noch nicht gespielt hat. Und die Spiele werden nachgeholt, sodass die Punkte nicht verloren gehen. Die nimmt man mit, aber man spielt trotzdem diese rechtlichen Spiele alle zentral aus. Und ermittelt somit einen sportlichen Aufsteiger.
Ist ein interessanter Gedanke. Das heißt, ich will das mal anders nennen, du würdest jetzt einfach direkt Playoffs reinsetzen. Und zwar Playoffs, wo alle sich beteiligen, wo wir wenige Spiele haben, wo vielleicht die meisten Mannschaften nur noch ein Spiel machen, zack, raus. Dann das nach der aktuellen Tabellensituation. Es wäre ein interessanter Gedanke, es wäre aber auch ein knallharter Gedanke.
Nee, nicht nur ein Spiel. Also du machst deine restlichen Spiele der Hinrunde. Also nur die Hinrunde. Es wird nur die Hinrunde wird in einem Turnier über 1, 2, 3 Wochenenden an einer Halle zu Ende gespielt.
Mit entsprechender Corona-Maßnahmenbedingungen, mit Tests und so weiter.
Dann ist billiger, alle vor Ort und so weiter. Ja.
Wenn ein Spieler einen positiven Test hat, wird einfach, muss er raus und dann spielen der Rest weiter, der keinen positiven Test hat. Gut, das wäre ein Riesenaufwand, es wäre ökonomisch ein Riesenaufwand, das wissen wir auch. Das würde, also die Vereine könnten das sicherlich nicht stemmen, das muss ich ehrlicherweise sagen.
Aber da könnte man ja argumentieren, wer das nicht kann, braucht sich auch gar nicht für die Bundesliga zu qualifizieren.
Ja, okay, das ist natürlich wieder ein Argument, das finde ich sogar nachvollziehbar, aber das ist ein Argument von heute. Die Frage ist halt, wie sieht die Situation, wie schnell, und das ist auch wieder wichtig, Kultur und Ökonomie in der Hinsicht sehe ich so, sobald du dich sportlich qualifiziert hättest, steigt dein ökonomischer Wert. Das heißt, jetzt zu sagen, wer jetzt nicht die Corona-Tests bezahlen kann, darf nicht sich für die Bundesliga qualifizieren, wäre vielleicht ein fataler Denkfehler. Weil wenn du erstmal sportlich qualifiziert bist, dann steigt dein Marktwert. Mhm. Und das sollte man hier nicht unterschätzen. Und deswegen fände ich das ziemlich hart. Also, aber es ist eine interessante Idee, aber ja.
Ja, ich habe noch eine spontane andere Idee, pass auf. Okay, ja. Um die Kosten zu senken, wir haben ja am 1.4. die Einreichung der Bundesliga-Lizenzunterlagen. Das heißt, wir wissen ab dem 1.4., wer überhaupt in die Bundesliga kommen könnte. So, jetzt kommen da vielleicht in den Verbänden jeweils nur 2, 3 Vereine. Ja, dann ist das doch ganz einfach. Dann wird die Saison abgebrochen und der Verband sagt, die normale Regionalliga wurde abgebrochen. Ist ja auch völlig irrelevant, wer jetzt deutscher Meister wird. Erstmal gerade im Blick auf diese Bundesliga-Qualifikation, die viel wichtiger ist. Aber diese Qualifikation, die wird sportlich entschieden unter den Teams, die sich dort qualifizieren möchten. Diese 3, 4, 5 Teams, die sich angemeldet haben, die spielen entweder wirklich Heim-Auswärtsspiel, also machen das sehr, sehr aufwendig, oder eben in so einem Miniturnier. Das könnte man natürlich auch machen. Voraussetzung meine ich, rechtlich, verbandsrechtlich ist, dass die normale Saison abgebrochen wird und dann so eine Art Nachturnier stattfindet.
Ja, also beide Ideen von dir, interessante Ansätze und was ich auch schon im ersten Ansatz sagen wollte, weil ich muss jetzt nicht auf den, wir haben schon eine Halbzeitpause gerade, ne? Aber was ich sagen will, die Voraussetzung dafür ist genau der Lösungsansatz, welchen ich jetzt gerade vielleicht präferiere. Man muss sich dafür zusammensetzen, man muss sich austauschen, weil es ist am Ende föderalistisch und demokratisch, und wenn du es demokratisch entscheidest, hast du die juristische Seite auf deiner Seite.
Aber wenn ganz wichtig, nicht zusammensetzen mit dem Verein. Nee. Wenn du nämlich das machst, was du schon angesprochen hast,
dann
hast du Eigenmaximierung und dann erhältst du immer nur das Ergebnis, ist korreliert zu 99% mit dem aktuellen Tabellenblatt.
Ja, zum Beispiel. Also das ist ein wunderbarer Aspekt, den du hast, weil du hast Anreize aktuell und ein Reizsystem, was unterschiedliche Eigennutzebenen aufbringt. Was ich aber dann sage, zusammensetzen, heißt auch erstmal, dass damit sich klar wird im föderalistischen Strukturen, dass man, was ist die schlussendlich einheitliche Vorgehensweise, die wir juristisch halten können. Und weil das, wenn erstmal sich die Landes- und Regionalverbände entscheiden für einen Weg, für diese, was ich gerade gesagt habe, dieses lineare System, die Linie, dann hast du da natürlich ein Fundament für, das entsprechend auch durchzuführen. So, also es müsste Gespräche geben. Ich habe aber leider, und das, ich komme selbst aus dem Verband und da ist gerade leider überhaupt keine Bewegung, was Futsal angeht. Es geht um Fußball gerade. Und das ist das Ding. Der Futsal müsste sich jetzt da zusammenfinden und treffen, und dann müsste man das den Vereinen vermitteln, weil das ist dann ein demokratischer Akt, dass man halt die Repräsentanten, weil es ist dann am Ende eine repräsentative demokratische Entscheidung, weil die Repräsentanten in Form der Regionalverbände, der Landesverbände, also und damit verbunden auch Repräsentanten der Vereine, haben so im Sinne des Sports entschieden, Und dann hat man die Legitimation, das juristisch vielleicht durchzusetzen. Ob dann noch irgendein Verein seine Eigennutzmaximierung in irgendwelche Klagen oder so umsetzt. Ich glaube, das kannst du nie verhindern, aber es wäre die sicherste Variante. Und das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass über Progression entsteht. Ja, wir können es nur hoffen. Ich glaube, das ist der beste
Abschluss
für das Thema.
Hoffen wir, dass es eine Lösung gibt, dass es Kompromisse gibt und dass es Kommunikation gibt, dass es ein demokratischer Prozess wird, der am Ende auf jeden Fall, das will ich auch nochmal festhalten, aus meiner Sicht ganz klar dazu führen muss, dass die Futsal-Bundesliga auf jeden Fall startet, nur leicht verschoben wird, aber am besten noch 2021 startet, weil ansonsten sehe ich wirklich schwarz, dass man das ganz einstampft und dann, wollen wir uns gar nicht ausmalen, was dann passiert.
Also,
gut, lass mal zum nächsten Thema kommen. Jetzt hast du deine Minuten voll ausgereizt. Jetzt starte ich mal meine hier. So. Und hier Doppelhupe drin. Und zwar habe ich mir ausgedacht als mein Thema heute. Ich habe mir selber überlegt, warum nimmt zum einen die Beliebtheit oder auch die, jedenfalls bei meinen Spielern und auch bei anderen Vereinen habe ich es auch schon gehört, diese Lust und auch die Bereitschaft an Online-Trainings ab. Und auch selber, ich habe bei mir entdeckt, dass ich irgendwie nicht so richtig motiviert bin, online zu trainieren. Dann habe ich überlegt, okay, woran liegt das bei mir? Und habe, glaube ich, für mich auf jeden Fall die Lösung gefunden. Es ist die Frage an dich, wie du das bei dir siehst oder auch im Verein. Vielleicht hast du es gehört. Bei mir muss echt sagen, dass meine Motivation dahingehend auf Online-Training null ist, weil ich sitze den ganzen Tag schon vorm Computer. Ich sitze vorm Bildschirm und meine Motivation war immer, Sport zu treiben, im Vereinswesen aktiv zu sein, um etwas anderes zu tun, als das, was ich auf Arbeit tue, was ich sowieso tue. Und irgendwie ist das bei mir so der Punkt, also jetzt auch noch wieder vor dem Computer sitzen, ach nee, da will ich abends lieber was anderes machen. Dann bin ich auf meinem Laufband hier in meiner Bude oder schaue mir irgendwelche schönen Sachen auf Netflix und Amazon Prime an. Das ist, glaube ich, echt ein Punkt, weshalb auch Spieler aus meiner Sicht vielleicht auch nicht mehr diese Motivation ausbringen, weil es ein komplett anderes Produkt ist. Es ist ein anderer Konsum, es befriedigt anders und klar kann man die Leute nicht dazu zwingen, weil es ist was anderes, was ganz anderes. Es hat eigentlich nichts mehr für mich mit dem Futsal zu tun, mit dem ich begonnen habe. Aufgrund meiner Profession, vielleicht sieht das bei Leuten, die im Beruf nicht vor dem Computer sitzen, wieder anders aus. Weil für diese Person ist das genauso was anderes wie das Training in der Halle. Ist es was anderes, vor dem Computer zu sitzen. Nur ich stehe hier gar nicht auf. Ich mache dann weiter, so wo ich nach der Arbeit sitze. Ich schalte nur ein anderes Zoom-Fenster an und mache dort weiter. Und das ist sehr, sehr unbefriedigend und führt auch nicht dazu, dass man aus meiner Sicht dort emotional sich abschirmen kann oder verändern kann oder die Gedanken mal andere Eindrücke bekommen. Ja, einfach die Eindrücke, die man im Alltag hat. Wie ist es bei dir so, auch mit dieser Lust auf Online-Training und so weiter?
Ich selbst mache ja gar kein Online-Training. Also ich mache meinen Sport. Ich habe auch, muss jetzt nicht über mein Privatreden reden, aber ich bin nicht in der Situation, dass ich jetzt gerade beispielsweise in einem Futsalverein selbst das eigentlich notwendigerweise machen muss, einfach um startklar zu sein, weil wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Ziel, April beispielsweise. So. Und da gilt es halt schlussendlich, Motivation zu finden. Aber ich finde das ganz gut. Es gibt so viele, das, was du da gerade gesagt hast, es gibt so viele Erklärungsansätze dafür, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, auch soziologische. Wirklich sehr interessante sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze, warum das so ist, warum wir das Home-Training, so will ich es mal nennen, schleifen lassen im Verhältnis zu zum Beispiel einer anderen Verbindlichkeit, einer sozialen Verbindlichkeit beispielsweise, wenn wir uns vor Ort irgendwo in der Halle treffen. Und da geht es vielleicht auch um ein ganzheitliches Leben, in dem du nicht nur visuell und auditiv bearbeitet wirst, du wirst ja nur auditiv und visuell befriedigt. Du hast neben Kontakt, Berührung, du hast Geruch, du hast du hast Atmosphäre, dieses Habituelle, was wir auch damals schon bei den Trainerkursen, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ja, so Praxis ist unabdingbar wichtig, weil es sind Sozialisationserfahrungen, die dir komplett fehlen. Und das ist doch der super Beweis dafür, dass Sport genau das irgendwie ausmacht auch. Also, oder zumindest der Sport auf diesem Niveau, weil, das ist der nächste Punkt. Wir sind ja jetzt kein Profisport. Wir haben, du nennst es manchmal auch die Negativauslese. Also eher so
Was? Wer hat das
die,
gesagt?
das ist Weimarsche Zitat,
Ach so.
Zitation jetzt gerade, die ich hier mache. Also ich zitiere dich mal, aber also wir haben jetzt nicht die Bundesliga-Fußballer in unseren Reihen. Wir haben natürlich auch teilweise höhere Amateure, aber bis hin zu den niedrigen Amateuren. Das ist natürlich jetzt aktuell unser Leistungslevel. So, futsalspezifisch. Das ist natürlich für den Futsal kann das schon richtig gut sein, weil ja wir zwei unterschiedliche Sportarten haben. Aber wenn wir jetzt von Rahmen für Charakter, Disziplin und so weiter, die ja auch dazu führen, dass du im Fußball beispielsweise nicht den nächsten Schritt machst, aber dann, ich sag mal, einen leichteren Schritt hast, zum Beispiel in die deutsche Nationalmannschaft im Futsal. Das ist ja doch der Anreiz. Das sind Anreizsysteme. Und jetzt hast du aber, weil du diese Erfahrung, weil auch nicht das Anreizsystem da ist, du kriegst weder Geld, du hast auch keine, du hast nur eine intrinsische Verpflichtung. Und das ist also, das Problem ist, wenn die intrinsische Motivation dann fehlt, wenn du extrinsische Anreize brauchst, dich zu motivieren, also extrinsische Motivation. Also die Frage ist, wenn man das nicht hinkriegt, obliegt es der extrinsischen Motivation? Ist der nächste Punkt, also neben den Aspekten, die ich gerade schon genannt habe. Das ist der nächste Punkt. Selbstdisziplin, ganz wichtiger Faktor, den hast du im Profisport. Futsal ist noch kein Profisport. Ich glaube, dass die Nationalspieler beispielsweise aktuell und auch die Mannschaften, die sich jetzt gerade wirklich fokussiert auf die Bundesliga vorbereiten, dass die zum größten Teil jetzt gerade ihr Home Office, wollte ich gerade sagen, aber genau wie das Home Office, den Home Trainer und den Home Sport und das Home Training tatsächlich umsetzen.
Ja, weil dieses externe Ziel besteht, dieses
Genau,
große Ziel, ja, dieser Anreiz, der nicht nur intrinsisch ist, den Sport zu betreiben, sondern auch dieses Ziel extrinsisch, das ganz salopp gesagt, Ruhm und Ehre.
ja, Ruhm und ja, Anerkennung habe ich, ja, so können wir es nennen. Also das ist ein weit, du merkst doch, die Dinge sind miteinander verknüpft, die sind auch komplex, aber lass uns das weiter mal ausführen, weil es gibt da natürlich weitere Aspekte. Jetzt hast du das aber nur bei ganz wenigen im Futsal, die diesen Anreiz haben. Stell dir vor, du bist im Mittelfeld der Regionalliga, du bist im Landesverband, da hast du in der Hinsicht aktuell eher eine große Enttäuschung, weil da gehst du vielleicht eher wegen diesen ganzheitlichen Gedanken hin, den sozialen Gedanken hin, das spielt alles zusammen, aber das ist vielleicht vielleicht sogar die höchste intrinsische Motivation und weil man Bock hat, zusammen einfach nur die Liebe des Sports auszuüben. Jetzt hast du aber diesen Sport nicht zu Hause. Du kannst ja nicht gegen Ball treten. Du musst da auf einmal Push-ups machen und sonst was. Ja, das machst du in der Halle doch nur nebenbei, wenn, also, oder es ist ein Teil des Trainings. Der Ball fehlt dir. Das ist das größte Problem. Dir fehlt der Ball. Man, Tsubasa hat ihn unter seinem, oder die Kickers, die haben unterm Kissen gelegt und sind damit raus. Das geht alles gerade nicht. Und das ist der nächste Punkt, der dann da vielleicht mit einspielt, der dann vielleicht diesen Abwärtstrend in der aktuellen Aktivität nachvollziehbar macht. Aber das Problem ist, hast du diesen Abwärtstrend in Vereinen oder in Mannschaften, die ein geringeres Reizsystem nach außen haben, dann musst du dich auch mit Themen auseinandersetzen wie Mitgliederverlust. Vielleicht haben die keinen Bock mehr. Vielleicht sagen die ja, es geht ja, ich komme erst wieder. Also da ist dann vielleicht auch nicht, man
Aber
weiß es
Sebastian,
nicht.
ehrlich, ich sehe das ganz, ganz pessimistisch, muss ich ehrlich sagen, für den deutschen
Ja.
Futsal. Überleg mal, die Liga Hessen hat überhaupt noch nicht gespielt.
Ja, ja,
Da
ja.
bin ich gespannt, wie viele Clubs übrig sind. Und hier im Niederrhein war es in unteren Teams schon so, dass zur laufenden Saison schon ein, zwei Vereine diese immer wieder aufkehrende Problematik hatten. Schaffen wir das alleine? Schaffen wir die Finanzierung? Schaffen wir die Organisation? Die bin ich mir ganz sicher, dass sie jetzt lassen werden, weil es jetzt sowieso verebbt ist, diese Anfangseuphorie. Ich weiß nicht so richtig, ob das, ja, wie das hingeht, wie es auch die Vereine schaffen können, weil eben auch dieses, wie wir es ja gerade so ein bisschen herausgearbeitet haben, dieses Online-Training nicht diese Mehrdimensionalität abbilden kann, die wir in der Halle haben. Ja, nur Push-ups zu Hause ist nicht Push-ups in der Halle. Ja, in der Halle ist Geruch, wie du sagst, verschiedene Sinne. Das können wir zu Hause nicht abbilden. Deshalb kommen die Vereine, wie auch ich, da so ein bisschen ans Limit und zu sagen, wie kannst du jetzt die Spieler ja für den Futsal begeistern, zusammenhalten? Vielleicht sollte man lieber mit den Spielern zusammen online Fernseh schauen, eine Serie
ja,
schauen.
Oder,
also
oder
gar nichts mit Futsal machen, sondern nur diese Teamverbindung haben. Früher hätte man noch mal Brettspiele gespielt, da geht es geht Alter, auch nicht.
Du bist ein richtiger Sozialpädagoge gerade hier.
Ja, oh, siehst du? Ja, auch Ökonomen haben ein Herz, Sebastian, und haben ein Gewissen. Aber das könnte doch vielleicht was sein, gemeinsam überhaupt nichts mit Futsal zu machen, sondern etwas machen, wo die Dimensionalität dieses Zusammen viel kleiner ist und das Zusammenschauen, den Austausch, würde auch wieder mehr anlocken.
Ja, es geht halt um Interaktion, die du schaffen sollst, die dann auch produktiv oder reflexiv oder diskursiv, also man kann auch diskutieren über Sachen und oder einfach Gemeinsamkeit schaffen, also Vernetzung schaffen. Das Vernetzung schaffst du über einen zentralen Punkt häufig, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und das kann, wie du schon sagst, das kann von einer Serie, die man verfolgt, wobei ich finde, das vielleicht ist es, dass man online zockt irgendwie gemeinsam, ne? Weil PlayStation, zack und sonst was. Also das ist ein wichtiger
Punkt. Ja, stimmt, guter Punkt, ja.
Ja, weil, also vielleicht auch E-Sports jetzt im Verein so ein bisschen mitmachen. Ne? Also so E-Sports-Turnier. Holzpfostenschwert hat das, glaube ich, gemacht. Dass sie E-Sports-Turnier machen, wo dann auch die Mitglieder. Das sind wieder Anreize, die die Identität und Gruppenkohäsion, das heißt einfach Zufriedenheit zusammen und sich entwickeln gemeinsam, die Anerkennung, das, was uns fehlt in der Ganzheitlichkeit der Halle, dass wir eine andere Ganzheitlichkeit als Alternative anbieten, um den Mitgliederstamm zu erhalten. Weil das ist ja dein Pessimismus, weil das darin könnte es münden, dass dann am Ende fehlen mir 30% Mitglieder. Und dann hast du natürlich, das ist ein absoluter Stresstest gerade für den Futsal in der Hinsicht. Und so haben wir eine Idee, wie man das vielleicht nutzen kann, weil es geht beim Futsal, weil wir reden ja nicht nur von dieser konkreten Leistungsschiene und diesem Ziel, wir wollen Bundesliga und sonst was, es geht ja um ganz andere Punkte. Wir spielen ja nicht nur Futsal, weil wir Futsal lieben, sondern weil wir auch das zusammen lieben. So. Und da für diese Mannschaften oder für diese Teams, für diese Vereine müssen wir gegebenenfalls, die müssen sich mal anders strukturiert damit auseinandersetzen. Die können halt nicht mit der Bundesliga aktuell ihre Mitglieder oder ihre Spieler motivieren. Andererseits, ein Punkt, der mir noch fehlte, ist, und das hast du aber auch schon angesetzt, du hast es nämlich, das, was das Hometraining ausmacht, das ist irgendwie ein Produkt. Das ist nur noch, also es ist ein Produkt, das ist ein Produkt wie Netflix. Das ist, du siehst das, du hast das gesagt, du bist eh schon mal vom Computer, du bist zu Hause, du kommst nicht mehr raus, du hast keine Diversität in deinem Kontext mehr. Das ist auch ein Isolationsaspekt, der hier reinkommt. Das wissen wir aus der Psychologie, dass das auch Effekte sein können, die Isolation ausüben, dass du bis hin zu, ich will jetzt nicht sagen depressiv, aber dass du schon nicht sehr zufrieden bist. Und dann suchst du Ablenkung. Und das ist das Problem. Du bist im Hometraining, aber dann denkst du dir, ach, Alter, gleich kann ich auch mir noch hier die neue, da ist gerade die neue Folge rausgekommen oder ich will noch das Spiel zocken. Das ist das Problem zu Hause. Das wissen wir im Homeoffice. Das kann sein. Einige können sich total strukturieren, aber ich sage ja, Selbstdisziplin ist häufig auf professioneller Ebene. Wenn du jetzt keine Selbstdisziplin hast und auch keine Struktur und du kannst dir die Anreize nicht selbst schaffen, ja, das ist die Grundlage für einen erfolgreichen Sportler. Selbst, da muss der Trainer oder sonst was nicht auffordern, der weiß selbst.
Ja, da brauchen wir jetzt, wir bräuchten jetzt Lösungen für alternative Kommunikation zwischen den Teammitgliedern außerhalb von Trainingsinhalten, die aber dazu führen, dass das Team als soziales Konstrukt zusammenhält und ein Mehrwert generiert wird, außer Sit-Ups oder Ballfinden alleine in der Wohnung, die eben nicht so ziehen, außer eben im professionellen Bereich oder im Bereich von Spielern wie bei uns in Deutschland, die eben nur noch diese Ruhm und Ehre, habe ich es genannt, Reputation als Anreiz haben, nämlich als Nationalspieler sich zu zeigen. Ja, was da können wir auch einfach an den Zuhörer mal rausgeben, uns mal zu schreiben, ja, wie was für alternative Konzepte in den Verein gefahren werden, in den Zoom- oder Team-Meetings. Was kann man machen außerhalb von Sit-Ups und Futsaltraining oder Futsalspiele schauen? Das finde ich ganz spannend.
Das ist eine geile Idee, weil es betrifft ja die Community. Und das ist eine kollektive Lösung vielleicht auch, weil wir müssen Erfahrungen austauschen. Wie machen wir das aktuell? Machen wir aktuell gar nichts? Oder gucken wir, ich habe jetzt ja gerade Holzpfostenschwerten genannt, weil da sehe ich noch Aktivität, die machen da irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass sie da diese Verbundenheit ausleben noch. Ne? Und es geht halt um mehr als nur Futsal. Ne? Konkretes, man kann sagen, man spielt FIFA und gibt es da nicht sogar eine Futsal-Version jetzt?
Ja, genau. Volta-Modus, ja.
Ja, Volta-Modus, zack, spielen wir Futsal dort und so weiter. Also, und machen dann irgendwie noch ein paar Sit-Ups, weiß auch immer. Na, also, weil du musst ja auch körperlich fit bleiben, wenn du denn Leistungs, Leistungs.
Ich glaube, es darf, weißt du, warum es keinen Trainingsaspekt haben kann? Weil es dann vielleicht wieder in diese, ja, in diese Abhängigkeit rückt. Ach, da verpasse ich das Training und dann ist wieder diese Kompetition, die dann aber auch wieder dazu führt, dass man noch weniger teilnimmt, weil man sich das nicht, weil man auch nicht zeigen will, dass man unfit ist und dass es dann wieder in dieser Todesspirale endet, dass sich wiederum gar keiner mehr in diesen Meetings anmeldet. Und so ein lockeres Meeting ist vielleicht immer ein bisschen besser dafür. Oder auch ein einfacher, vielleicht ist auch ein einfacher Talkraum. Also ohne Video einfach so ein bisschen quatschen. Da kann der eine kann ruhig auf dem Sofa liegen, der andere läuft draußen beim Einkaufen. Und man quatscht einfach über Themen außerhalb des Futsals.
Einfach sich treffen. Einfach mal treffen, alle machen die Kamera an, ein bisschen quatschen, man macht sich lustig übereinander, wie immer. Man guckt sich die Hintergründe an und sagt sich, ahaha. Wie auch immer, nein, was ich sagen will, ist, dann geht man auf Jitsi. Jitsi gibt's, da kann man Home Party oder wie das heißt. Das
oder Clubhouse, die neue App. Müssen wir auch noch entdecken für Mr. Futsal, ja? Wo dann mal schauen. Mit Live-Podcast. Ja. Können auch das Team macht einfach so einen Live-Podcast zwischen den Teammitgliedern und bespricht einfach random Themen. Ach genau, ein Spieler wirft immer ein Thema ein und dann, okay, heutiges Thema, alte Rambo-Filme oder sowas. Gut, okay, das ist eher für die andere Zielgruppe, aber
das ist ja auch unser Alter.
Ja.
Unser Alter, ja.
Rambo. Heute Golf-GTI-Thema, was weiß ich.
Das ist auch dein, unser Alter, gefühlt, Golf-GTI. So, also ein bisschen, also die werden schon ihre Themen finden, Daniel, wollen wir es mal so sagen.
Richtig, ja.
Ja, aber das, ja, also auf jeden Fall Alternativen, das wäre, glaube ich, notwendig. Und das ist das Sprichwort, Alternative, und es wäre echt spannend. Vielleicht können wir mal die Futsal-Landkarte da Social Media technisch jetzt mal genauer beobachten und schauen, was machen die Teams, weil einige posten ja auch was, wie Schwerte, die dann irgendwie mal sowas gepostet haben. Und da kann man mal schauen. Und dann, vielleicht ist das eine gute Orientierung für Vereine, dem Markt beobachten und dann daraus ableiten, was geht. Und im besten Fall meldet man sich bei uns und wir labern das hier raus. Oder man macht einen Podcast mit uns. Warum meldet euch doch mal? Was macht ihr da draußen? Wie sieht es gerade bei euch aus in dem Verein? Daniel, der hat immer Bock auf Vereinsgespräche.
Ja, ich brauch nur das iPhone für das Clubhouse.
Das ist eine iPhone-App nur, ne?
Das ist nur noch eine iPhone-App. Ansonsten geil. Kannst du noch über ICQ. Ich habe wieder in ICQ installiert.
Alter.
Ich habe geschaut, ich konnte meine Nummer noch auswendig. Also für alle, die jetzt zuhören, weiß nicht, die jetzt jünger als 30 sind wahrscheinlich, ja, so das frühe WhatsApp.
ICQ, war das nicht so?
Ja, ich war ja, während meines Studiums auf dem Campus hat man das sogar durch die offenen Fenster teilweise gehört, weil das dann so laut geschaltet war.
Ich weiß auch noch, du kommst nach Hause, zack, ICQ auf und dann, das ist aber, also gut, man hat ICQ eigentlich dann auch dafür genutzt, sich eigentlich auch dann zu verabreden oder sowas, ne? Also das war so
das war schon das vorzeitige oder das frühzeitliche WhatsApp, eben, dass es nicht auf Smartphones lief, das war der einzigste Unterschied. Und aber es gehört auch gar nicht mehr, früher hat es AOL gehört und wurde 2010 aber an ein russisches Konsortium verkauft, die deshalb eigentlich sterben lassen. Also es war eigentlich nicht mehr so richtig beliebt und nicht mehr benutzt.
Es hätte Facebook da was mitgemacht.
Ja, es sieht das aber wirklich ein bisschen frischer aus und hat auch die normalen Funktionen, die WhatsApp bietet. Also das ist schon ziemlich modern gemacht und hat gegenüber WhatsApp auch noch Gruppen. Das gibt es ja bei WhatsApp nicht. Interessengruppen, also, wie früher
Interessengruppen.
Eben auch.
Sowas wie bei Telegram und so, ne?
Ja, das ist schon noch ein bisschen vielschichtiger, bietet mehr Variabilität und Tiefe, aber keine Ahnung, ob ich das noch weiter benutze, vielleicht. Aber was ich meinte, warum ich überhaupt auf ICQ gekommen bin, vielleicht braucht es dann so Kommunikations-Apps. Es wäre auch mal spannend zu hören von Zuhörern, wenn ihr uns mal melden könnt, welche Apps vielleicht eben Alternativen zu diesem Zoom- oder Skype-Team-Meetings bieten, mit denen man vielleicht andere Sachen schön machen kann.
Ja, ich kann mal kurz hier mal ein Beispiel aus Sennestadt, was man machen kann. Man schaut sich gemeinsam Futsalspiele an, live. Also in der Gruppe diskutiert man die. Das
habe ich gesagt, irgendwas ohne Futsalbezug.
Ja, aber ich sag nur, wenn man auch, damit man den Bezug zum Futsal und Sport behält, die spanische Liga läuft, die anderen Ligen, also Profiligen laufen, sie kommen live mittlerweile, geht bei Facebook auf die entsprechenden Seiten, da findet ihr die Live-Links und dann postet sie in die WhatsApp-Gruppen, was sie eh schon alle wahrscheinlich macht da draußen.
Ja, Sebastian, du hast das Problem, dass die gerade nicht Lust auf neue Inhalte haben, die sind, die noch nicht so im Futsal hängen.
Nee, es geht ja nicht mal darum, dass du das taktisch analysierst, sondern einfach Bock hast auf.
Aber du kennst auch viele Spieler, die neu anfangen. Ihr habt natürlich jetzt, ihr seid auch Regionalliga top. Ja, also recht. Eure sind hochselektiert in, ich habe schon Bock auf Futsal. Ja, also ich kenne das von meinen Teams und auch gerade zweite, dritte Mannschaften. Dort ist das nicht der Fall. Das sind viele Spieler, die vielleicht vor dem Lockdown ein halbes Jahr, ein Jahr im Futsal waren. Das war eher eine andere Beschäftigung.
Das heißt, deine Spieler sind die gefährdeten Gruppe.
Ja, das ist halt schwer, diese Gruppe, also alle abzuholen mit wir schauen Futsalspiel, weil das ist dann schon wieder, aber wenn man die eben mit einer anderen Aktivität abholt, die nichts mit Futsal, dann hat man wenigstens dieses soziale Zusammenhang weiterhin, ohne über Futsal zu sprechen, darum geht es dann da gar nicht.
Ja, das ist dann das auch, ist so. Das, wenn man sich ein gemeinsames Futsalspiel anschaut, ist auch nur ein Teil dieser ganzen
Aktivität. Aber Futsalspiel anschauen, da bin ich ganz bei dir, ist noch besser und motivierender unter sehr motivierten Spielern und Trainern als Sit-Ups, Tricks oder eine richtige Analyse von,
Ja, aber was können wir daraus nehmen, wenn wir jetzt einfach sagen, was wäre so ein Vorschlag oder was könnte man machen, damit man hier eben nicht den Stresstest unterliegt und vielleicht Probleme kriegt? Interaktion miteinander, sinnhafte Interaktion und damit verbundene Regelmäßigkeit. Also jetzt nicht, wir machen einmal im Monat was, sondern wöchentlich und sonst was. So wie das Training eine Regelmäßigkeit darstellte, das halt mit Alternativen, die Termine mit Alternativen füllen, weil sie waren früher da und gegebenenfalls sind sie heute auch noch da, die Freiräume. Und das, diesen Raum nutzen, diesen Raum aktiv nutzen, aktiv erzeugen, wie auch immer, aber Regelmäßigkeit und Interaktion. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass man jetzt das gut übersteht.
Tja, sag mal, die Hupe hast du jetzt überredet, aber war auch perfekt. Wollte ich jetzt gar nicht im Redefluss reinfahren. Das war genau richtig. Ja, es ist schön, da was zu finden, Regelmäßigkeit reinzubekommen und da eine Lösung zu finden außerhalb der anderen Sachen. Bin ich mal gespannt, ob es Feedback gibt oder ob unsere Ideen auch Anregungen gegeben haben, was man eben alternativ veranstalten kann, um diese Todesspirale vielleicht zu durchbrechen, die Anti-Futsal-Spirale. Nein, aber so diese, klar, diese ist ja so ein bisschen Lethargie, so Trainingslethargie und es geht halt, es fehlt einfach so viel, dass es klar ist, dass es eigentlich logisch ist, dass nicht mehr alle am Ball bleiben. Weil es fehlt fast alles, warum man sich für den Sport oder überhaupt Sport entschieden hat.
Ja, aber was mich optimistisch macht, wenn wir darüber sprechen und vielleicht hört sich das jemand an und das versucht, Energie ist immer da. Energie fließt immer in irgendeine Richtung, ne? Sei es in die Netflix-Serie oder in wie wir hier mit dem Podcast. Sie fließt irgendwo hin. Wir müssen die Energie halt nur jetzt zum Beispiel in die gemeinsamen Interaktionen fließen oder lenken über Angebote und das in Regelmäßigkeit. Und wie die Energie dann genau umgesetzt wird.
Korrekt.
So, passt, fertig. Und dann hoffen wir, dass wir glücklich und mit den mindestens gleichen Voraussetzungen, die wir vorher hatten, nach Corona weiter Futsal spielen.
Perfektes Schlusswort, würde ich sagen, Sebastian. Dann würde ich damit auch schließen, würde eigentlich sagen, Leute, macht weiter Futsal, bleibt am Ball. Ja, wir alle brauchen aber auch Lösungen für den Spielbetrieb, unseren Spielplan dass es da vorwärts geht, auch da Input irgendwie notwendig ist und hoffen, dass es auch dort Lösungen gibt. Also wir hoffen auf viele Lösungen und wünschen aber, ich wünsche erstmal trotzdem jedem Zuhörer weiterhin viel Gesundheit, viel Spaß weiterhin im Homeoffice, muss man sagen, und bleibt mit dem Gedanken beim Futsal.
Ja, alles Gute euch allen da draußen, viel Spaß und bleibt gesund und macht euch einen schönen Start in den Februar, ganz wichtig, genießt den Februar.
Genau, also tschüss alle.